Professor Dr. Rienecker, worin besteht denn die Motivation für das Brecht-Zentrum, gerade in einer Zeit gesellschaftlicher Umbrüche, des Kippens von Werten, der Medienästhetik von Brecht zu widmen?
Das müssten Sie das Brecht-Zentrum selbst fragen, aber die Antworten, die ich geben will, sind folgende. Brechts Medienkonzept war kein Konzept der Apparate allein. Es war ein Konzept der Öffentlichkeit, ein Konzept sehr differenzierter Massenprozesse und ein Versuch, in diesen Prozessen das hineinzubringen, was politisch nötig ist. Nämlich das Zwiegespräch, was die Widerrede einschließt, aber die Widerrede um einer Sache willen, nicht für sich genommen. Brechts Medienkonzept, soweit es in den radiotheoretischen Entwürfen sichtbar ist, aber auch später in Sprachkonzepten, ist der Versuch, gesellschaftliche Prozesse durchsichtig zu machen für den Eingriff und die Rezipienten aus dem Rezipientenstatus herauszunehmen, zu Produzenten, zu Co-Produzenten zu machen. Und genau dieses Konzept ist in der späteren Theatertheorie des kleinen Organons wiederum enthalten. Das heißt, Eingriff nicht nur zu postulieren, sondern zu ermöglichen. All diese Vorstellungen konnten zu Brechts Zeit und danach in den Massenmedien nicht verwirklicht werden. Also hat Brecht sich auf jenes Haus zurückgezogen, was er das fensterlose Haus meinte, in dem wenigstens Modelle sinnvollen Zusammenlebens, auch des Dialogens, des Widerstreitens, vorprobiert und mit dem Publikum zusammen vollzogen wurden. Und auch das ist ihm nicht gelungen, weil von der Produktionsseite das gar nicht gelingen kann. Er hat nämlich nur ein dialogisierendes Verhalten der Künste vorgeführt, aber die monologe Struktur der Werke gar nicht aufbrechen können. Das heißt, ein wirkliches Kofabulieren gar nicht ermöglichen, sondern lediglich zu ihm einladen können. Das Publikum, was auch in seine fensterlose Häuser ging, war mitnichten schon das, das er sich wünschte, nämlich das Fahrzeug, Leute, die das Fahrzeug reparieren und des Obstbaumzüchters, der den Obstbaum okuliert und nicht einfach den Obstbaum anguckt. Es waren also lauter Fahrzeugleute, die einfach fahren damit. Und es waren Obstbaumzüchter, die den Obstbaum angucken und sagen, ja, das ist schön. Und es waren letztlich Leute, deren Augen nur ein wenig geöffnet waren, aber doch einen tranigen Blick behielten. Das ist gescheitert und ich glaube, das hat Brecht auch geahnt. Und wenn er es nicht geahnt hätte, schelte ihn keiner darob, weil ein Künstler auch Illusionen braucht, dass er schon realisiert ist. Damit sind aber die Vorstellungen überhaupt nicht abgegolten. Die Brecht-Rezeption danach hat zum Teil herausgearbeitet und zum Teil verdeckt. Dem sie Brecht zum Klassiker machte, machte sie ihn zum Klassizisten. Und der Gipfel einer solcher Klassizisten-Ehrung war die offizielle Ehrung vor 2 Jahren, in dem alle Politiker Brecht ehrten, aber ihnen währenddessen die Zähne ausbrachen, sodass er überhaupt nicht mehr beißen konnte. Gipfel der Brecht-Ehrung solcher Art war auch das. Vor eben 10 Jahren oder etwas älter Ruth Berghaus davon gejagt wurde, weil sie das Brecht-Theater seines Klassizismus beraubte und zu experimentieren suchte. Und zwar gleichgültig, ob ein jedes Experiment gelungen ist. Experimente müssen gar nicht gelingen. Gipfelpunkt waren die Musiktheaterdebatten, in denen ich eigentlich Niederlagen eingesteckt habe, weil mein Konzept dialogisch und dialektisch zu argumentieren von den Musiktheatertheoretikern als längst überfällig, als überflüssig, als schon abgegolten betrachtet wurden, sodass Musiktheaterschaffenden sich den eingreifenden Fragen Brechts bis heute gar nicht gestellt haben und sich auch gar nicht zu stellen brauchen, weil die Narkose weiterhin nützt. Die Narkose aber gar nicht zu befragen war, auch die Operette übrigens gar nicht zu befragen war, nach kritischem Potenzial. Hier haben mehrere unter anderem ich Amokläufe gemacht. Und es ist uns der Amoklauf nur deswegen gelungen, weil wir nur die Hälfte der Wahrheit wussten und dann glaubten, wir hätten da schon einiges bewegt. Wir hatten eigentlich gar nichts bewegt. Aber das macht die Brecht-Texte so unruhig, und zwar über die gängige Rezeption hinaus. Auch über die Rezeption seiner besten Freunde hinaus. Adorno hat Brechts Texte durchaus mit deren Rezeption verwechselt. Und diese Rezeption allerdings eine sehr hellsichtige Kritik zukommen lassen. Leider waren denn die Brecht-Texte, die bei Adorno unter den Hammer kamen, weil Adorno nicht mehr in der Lage war und auch nicht mehr in der Lage sein konnte, die Provokanz der Texte aufzudecken. Die war ihm ja genauso verdeckt wie den anderen Leuten. Insofern stimmt Adornos Kritik voll und ganz, sie stimmt bloß auf die Brecht-Texte. Nicht, sie stimmt aber für die Brecht-Rezeption. Und sie hat ihr Großteil Wahrheit jetzt erst recht. Und hier wird einfach der Brecht nicht gegen den Strich gekämmt, sondern überhaupt, dass er mit dem Strich gekämmt werden müssen. Und das ist nur im experimentellen Umgang möglich. Ein Umgang, der jegliche Stereotype aufbricht, zumindest befragt, ein Umgang, den ich noch nicht zulänglich, übrigens auch im Berliner Ensemble nicht zulänglich sehe, weil da auch Moden beiseite zu werfen sind, und zwar nicht um einer Rekonstruktion Brechts willen, sondern einer rabiaten Auseinandersetzung mit in jeder Beziehung offenen Texten. Ich meine, dass sich Brecht darüber sehr freuen würde.
Sie erwähnten die Radiotheorie, die ja zur Kernaussage hat, dass gerade also dieses von Brecht gekannte elektronische Medium zum Kommunikationsmittel werden sollte. Nun stehen wir in der glücklichen Situation vor einem Mediengesetz, aber auch habe ich das Gefühl, dass man schielend auf die bürgerliche Demokratie, auf das öffentlich-rechtliche Medium eins praktiziert, die Kopie, und das Original es auch nicht verstanden hat, zum Kommunikationsmittel zu werden, wenn man mal absieht von den offenen Kanälen, die es vielleicht irgendwo in einer Stadt gibt, wo ein Bürgerradio installiert wurde. Wie sehen Sie denn die Chance, in dieser gesellschaftlichen Umbruchsphase den Anspruch Brechts in die Tat umzusetzen?
Ich sehe sie ähnlich skeptisch. Um das deutlicher zu sagen, es ist nicht zu viel Umbruch passiert, es ist noch zu wenig Umbruch passiert. Und was sehr viel schlimmer ist, es hat der Umbruch nicht die Unmündigen mündig gemacht, sondern er hat Leute freigesetzt, die das tun, was sie gelernt haben, nämlich bis anderthalb statt bis zehn zu zählen, die also überhaupt noch nicht mündige Partner einer Demokratie sind, sondern in einem Prozess, in dem ihnen keine Minute Zeit gelassen wird, das aber über hunderte von Minuten zu lernen hätten. Und das ist die Krux der ganzen Geschichte. Weil nämlich jene Verdinglichung, die Adorno beklagt, an der kapitalistischen und sicher auch in der sozialistischen Gesellschaft nicht aufgebrochen, sondern verfestigt ist. Das heißt, die Argumente wie Dinglichkeiten gegeneinander gesetzt werden, von denen kein Argument dem anderen zuhört, von dem kein Argument durch das andere sich anreichert, sondern jeder nur seine Position seltsam apodiktisch den anderen niederbrüllend kundtut und gar nicht für den Dialog, sondern für eine Monologsammlung präsentiert, in der nur in die Monologsammlung die Leute eingreifen, die noch gar keine Zeit gehabt hatten oder auch gar kein Recht gehabt hatten, vorher Monologe zu machen. Die Monologe dieser Leute sind ungeheuer wichtig, bloß sie reichen ja überhaupt nicht aus. Und damit hängt ein anderer Prozess zusammen. Lernen von der bürgerlichen Demokratie lernt man von der Folie. Das heißt, jene Momente, die wirklich eingreifend sind in der bürgerlichen Demokratie, die die sehr vielen Experimente garantieren, in denen Subventionen ganz wichtiger kultureller Sektoren eine Rolle spielt. Ich weiß, das ist dann Musik, weil die Darmstädter Festspiele auf dem Markt gar nicht gängig wären, werden nicht gelernt. Das heißt, unter die Oberfläche wird nicht gedrungen, sondern es werden Folien übernommen und der Folie gehorcht, dass der ganze Kulturbetrieb durchökonomisiert wird, was ein Nonsens ist und was natürlich genau die vormals verbotenen Dinge alsbald erneut verbieten lässt. Beispiel: Ruth Berghaus Ring an der Staatsoper untersagt aus politischen Gründen 1979. Sie hat ihn in Frankfurt am Main unter der Ägide von Michael Gielen, der es riskiert hat, gegen die Frankfurter Öffentlichkeit es zu inszenieren, inszeniert. Nun sollte die Inszenierung und die Staatsoper Berlin übernommen werden. Vor kurzem erfuhr ich, dass das wiederum nicht stattfindet. Diesmal hat nicht die Staatssicherheit eingegriffen, diesmal hat ein vermeintliches Geld eingegriffen, diesmal haben vermeintliche Kenner eingegriffen, die sagen, wir können es das ökonomisch gar nicht leisten. Es ist also nur ein Paradigmenwechsel zwischen Ökonomie und Staatssicherheit oder zwischen Staatssicherheit und Ökonomie passiert. Das ist aber ein ganz schlechtes Lernen von den bürgerlichen Kulturen. Und ich fürchte, das, was in Medien passiert, wird auch in die Durchökonomisierung gehen, verständlich, aber verheerend, so dass die Medien wenig Freiräume für Experimente haben werden. Eberhard Rudolf hat das für die Musikprogramme klipp und klar gesagt. Der Stalinist Rudolf hat gesagt, dass alles verkaufbar sein muss, dass er nichts, aber auch gar nichts riskieren kann, was nicht sofort verkaufbar ist. Die Konzepte sind also keine Konzepte. Konzeptionelles Denken ist ja ohnehin nicht befragt, weil es ja angeblich stalinistisch ist. Mit dem Stalinismusbegriff, der zum Fetisch wird, erschlägt man jetzt alles, was weiterdenken ist. Und damit sind enorme Gefahren für einen weiteren Kulturverfall da, nämlich auch darin, dass Massenkulturen nach wie vor Kulturen für die Massen sind und nicht von den Massen selbst produzierte Kulturen, sondern Kulturen für die Massen, nur das andere und nicht die Staatssicherheit die Kulturen produziert. Und dass dieselbe Selbstzensur passiert, nur dass sie nicht von sichtbaren Kräften aufgedrängt ist, sondern Irrationalismen aufgedrängt. Ist die Demonstration in Leipzig, sind selbstzensierte Demonstrationen, würde man die Leute genau fragen, was denn der Begriff Wiedervereinigung, das heißt Grenzen von 37, sofortiger Zusammenschluss, das heißt Überantwortung dem Hunger, bedeuten würde, würden die Leute sehr schnell an das Ende der Argumentation kommen. Gerade deswegen zensieren sie sich selbst und schlagen jeden zusammen, der sie an diese Fragen nach der Zukunft erinnert. Wobei man gleichzeitig sagen muss, man muss die Leute verstehen. Sie haben 40 Jahre nicht gedacht, wie sollen sie so schnell lernen, nach vorn zu denken. Und jeder, der sie dazu mahnt, wird missverstanden als einer, der sie in das Elend zurückstoßen will. Es wird also das ganze Elend der Prozesse sichtbar und hörbar. Und dieses Elend bräuchte viele Jahre ausgetragen zu werden. Das Kapital lässt diese vielen Jahre nicht, weil der Eingriff uneigennützig eben nicht ist, uneigennützig auch nicht sein kann, weil aber in dem Hals über Kopf bürgerliche Demokratie nicht in ihren Grundzügen gelernt sein kann. Es ist also nicht so ein schwedisches Modell gelernt. Das ganz Eingreifen ist zumindest für die Intelligenz und für andere Schichten auch. Es ist relativ wenig von dem BRD-Modell gelernt. Übrigens von den linken Modellen, die ja nicht mit den Splittergruppen der Kommunisten zusammen, sondern Sozialdemokraten und Ökologen in anderen Zusammenhängen auch nicht gelernt. Die Wegwerfgesellschaft hat Wegwerfgesellschaft hoch 5. Und wird in den ökologischen Kollaps umso schneller einmünden. Und diese Perspektive ist außerordentlich düster und angesichts dieser Perspektive muss sie die Intelligenz hüben und drüben in sich auf sich selbst besinnen. Die kann gar nicht für die Massen sprechen, die muss sich auf sich selbst besinnen. Und momentan habe ich die traurige Erfahrung, dass ich darüber mit Westberlinern viel offener und produktiver reden kann und ich sogar sehr begrüßt werde, dass ich noch ein echtes linkes Denken bewahrt habe und gebeten werde, dieses linke Denken nicht aufzugeben von besorgten Westberlinern, auch von Studenten in der Dahlinger Universität, als dass ich hier reden könnte, mit Ausnahme mit meinen Studenten, die eine sehr große Besorgnis haben, Flurdebatten von einer politischen Brisanz machen, die ich nie erlebt habe und die mich sehr beglücken, auch wenn sie sehr hart in der Auseinandersetzung mit uns sind. Es sind die Studenten und es sind übrigens die christlichen Studenten vor allem, die jetzt warnen, wer hört auf unsere Studenten. Aber es sind die Studenten, die auch interessiert werden an demokratischen Medienkonzepten, demokratischen Sprachkonzepten, Kunstkonzepten, die sich einen Kopf machen, übrigens gerade im Bereich Theaterwissenschaft auch. Und sie sind eine kleine, aber immerhin Hoffnung. In ihnen wird sich linkes Denken, auch demokratisches Denken, bewahrheiten.